Annette von Droste-Hülshoff, die Vendetta. Ja, einen Feind hat der Kors, den Hund Luigi, den hagern Podesta, der den Ohm so stark und gesund ließ henken, den kühnen die Vesta. Er und der rote Franzose Jocliffe, die beiden machten ihn hangen, aber der ging zu dem Schmugglerschiff und liegt seit Monden gefangen. Steht im Walde Geronimo, und klirrend zieht aus der Scheide er das Messer, so und so, an der Sohle wetzt er die Schneide, gleitet dann in die Dämmerung, dem Feinde auf Tod und Leben mit des Tieres Verstümmelung ein korsisch Kartell zu geben. Schau, wie Zweig an Zweige er streicht, kaum flüsternd die Blätter schwanken, gleich der gleißenden Boa leicht hinquillt durch Gelaub und Ranken. Drüber träufelt das Mondenlicht, wie heimlicher Träne Klage durch eine dunkle Wimper bricht. Nun kniet der Korse am Hage. Dort der Anger und dort am Hang die einsam weidende Stute. Langsam schnaubt sie den Rhein entlang, aus andalusischem Blute, hoch, schneeschimmernd, zum Grund gebeugt den mähnumfluteten Nacken. Nah sie näher dem Hagen steigt, nun wird der Korse sie packen. Schon erfasst er der Schneide Griff, er reckt sich über dem Kraute. Da, ein Geknister und still, ein Pfiff. Und wieder summende Laute. Und es schreitet dem Hage zu, grad wo Geronimo kniet. Niedergleitet der Kors im Nu, wie er keuchet und glühet. Dicht an ihm der Mantel streift, die Ferse könnt er ihm fassen, steht der hagere Podest und pfeift. Sorella, ruft er gelassen, und Sorella, mein kluges Tier. Der Lauscher höret es stampfen über ihm mit hellem Gewirr, zwei schnaubende Nüstern dampfen. Freundlich klatscht Luigi den Bug, liebkosend streicht er die Mähnen, hat nicht zärtlicher Worte genug, er spricht wie zu seiner Schönen. Einen Blitz aus glühendem Aug, und rückwärts taumelt die Stute. »Ei, Sorella, was fehlt dir auch, mein Töchterchen, meine Gute?« Candiszucker langt er hervor. Ha, wie ihre Nüstern blasen, wie sie naschet, gespitzt das Ohr und immer glotzet zum Rasen. Einen Blick der Podesta scheu schießt über die glitzernde Aue, rückt am Dolche und dann aufs Neu, mein Schimmelchen, meine Graue. Wie er über den Hag sich biegt, am Nacken des Tieres gleitet, auf Geronimos Auge liegt des Feindes Mantel gebreitet. Oh, nie hat so heiß und schwer Geronimo nie gelegen. Jede Muskel im Arm fühlt er wie eine Fieber sich regen. Doch er ist ein gläubiger Christ, geht jede Woche zur Beichte, hat voll Andacht noch heut geküsst Christophoros heilige Leuchte. Sünde wär's, das Messer im Schlund des Ungewarnten zu bergen. Sonst alleine, allein der Hund, bewaffnet und ohne Schergen. Eine Minute, die schnell vergeht, der Korse gen Himmel schaute. Zum Patrone ein Stoßgebet. Dann fährt er empor vom Kraute, blank die Waffe, den Bug geschlitzt, dann wie ein Vogel zum Walde. Schreiend vom Hange die Stute blitzt, der Richter starrt an der Halde. Mittagsstunde. Der Sonnenpfeil prallt an des Weihen Gefieder, der vom Gesteine grau und steil blinzt in die Pinien nieder. Schwarz der Wald, eine Wetternacht, die aus dem Äther gesunken, drüber der Strahl in Siegespracht tanzt auf dem Feinde wie trunken. Plötzlich zuckt, es flattert der Weih und klatscht in taumelnden Ringen, überm Riffe sein wilder Schrei, dann steigt er wiegend die Schwingen, und am Grunde stampft und surrt, hart unter dem Felsenmale, Netz im Haare, Pistol im Gurt, 12 Schergen reiten zu Tale. Wo den Schatten verkürzt, das Riff wirft über die zitternde Aue, starrt gefesselt der rote Jocliff hinauf zum Vogel ins Blaue. Dürr seine Zunge, kein Tropfen labt, er lacht in grimmigem Hohne. Neben ihm der Podesta trabt und pfeift sich eine Kanzone. Rüstig stampfen die Rosse fort, dann »Halt!« Es lagert die Bande. Hier ein Scherge, ein anderer dort, gestreckt im knisternden Sande. Die Zigarre lässt an dem Grund ihr bläuliches Wölkchen schwelen, und der Schlauch von Mund zu Mund strömt in die durstigen Kehlen. Wie so lockend die Taube lacht aus grünem, duftigem Haine. Von den 12 heben sich 8. Sie schlendern entlang das Gesteine, lässig, spielend, so sorgenbar, wie junge Geier im Neste. Dieser zupfet des Nachbarn Haar, der schnitzelt am Zwiebelreste. Einer so nach dem andern schwankt ins Grün aus der sengenden Hitze. Halt! Wie elektrisch Feuer rankt von Aug zu Aug ein Geblitze. Horch! Sie flüstern. 2 und 2, die Pinien streifen sie leise. Wie die Hinde witternd und scheu schlüpft über befahrene Gleise. 2 am Hange und 2 hinab und 4 zur rechten und linken. Sachte beugen den Ast sie ab, ihre Augen wie Vipern blinken. Da, im Moose ein dürrer Baum mit wunderlich brauner Schale. Hui, ein Pfiff auf gekrümmtem Daum und dort und drunten im Tale. Fährt vom Moose Geronimo, und eh ihn die Schergen umschlingen, wie im Heid die knisternde Loh, ha, sie ihn flattern und springen. Knall auf Knall, eine Kugel pfeift ihm durch der Retillerknoten, blutend er an dem Gesteine läuft bis zum Jocliff, dem Roten. Hoch die Rechte, will er schnell sich rächen zu dieser Stunde? Nein, am Rosse schreibt das Kartell er rasch mit klaffender Wunde. Hoch die Linke, es knallt, es blitzt, und taumelnd sinkt der Podesta. Ruft der Korse, so hab es itzt, du Hund, für den Kühnen die Vesta. O Geronimo, hätten dich fort deine Sprünge getragen, als die einen am Riffe dort, die andern klommen am Hagen. Schwerlich heute, so mein ich klar, sie würden die Stadt erschrecken, mit der Leiche auf grüner Bahr und mit dir gebunden am Schecken.
Hatten Sie nicht auch das Gefühl, es wäre mal wieder Zeit für eine Droste? Also für eine Ballade von Annette von Droste-Hülshoff? Die Münsteraner Dichterin war ja schon zweimal bei uns zu Gast, in Folge 10 und in Folge 26, wovon Sie sich in unserem Archiv gerne überzeugen können. Und die liebe Kollegin Manuela Brugger hatte in Folge 29, wir erinnern uns, ein als Bonustrack getarntes Gedicht der Biedermeier-Poetin eingestreut, das gar keine Ballade war. Aber seitdem ist es bei Danner tanzt ein bisschen still um die Annette geworden. Da bietet sich Folge 45 doch für ein Revival der größten deutschen Dichterin an, auch um in unserem Podcast die Frauenquote wenigstens etwas anzuheben. Und als bekennender Droste und Frauenfan begrüßt sie herzlich Olaf Danner. Als Freifrau Anna Elisabeth Franziska Adolfine Wilhelmine Luise Maria von Droste zu Hülshoff 1848 mit 51 Jahren an einer Lungenentzündung starb, war die geniale Künstlerin der literarischen Welt nahezu unbekannt. Ihr Genie wurde tragischerweise erst viel später entdeckt. Das hat vielleicht auch an so sperrigen Werken gelegen wie Die Vendetta eines ist, das mit seinem expressionistischen Duktus seiner Zeit weit voraus war. Vendetta bedeutet übrigens Blutrache, ein Thema, das in der biedermeierlichen Poesie eigentlich auch gar keinen Platz hatte. Entstanden ist die Ballade in Drostes Meersburger Zeit am Bodensee, vermutlich im Winter 1841-42, einer literarisch hochproduktiven Phase. Angespornt durch eine Dichterwette mit ihrem Seelenfreund, dem Meersburger Bibliothekar Levin Schücking, gelang es ihr fast täglich, ein neues Gedicht zu verfassen. Dieser enorme Output bildete dann auch den Grundstock ihrer zweiten Gedichtsammlung, die 1844 erschien und viele ihrer heute bekanntesten Texte enthält. Darunter allein 16 Balladen. Das sind mehr, als Schiller in seinem berühmten Balladenjahr 1797 schreiben konnte. Der ursprüngliche Titel ihrer Vendetta-Ballade soll »Des Korsen Rache« gelautet haben. Die Droste ist selbst nie auf Korsika gewesen, außer einer Reise in die Schweiz sind keine Auslandsaufenthalte bekannt. Die mediterranen Impressionen hat sie vielmehr einer Novelle des französischen Schriftstellers Prosper Mérimée entnommen, namens Colomba. Auch in dieser Erzählung wird die korsische Vendetta behandelt. Die Klagedichterin Colomba sinnt dort auf Rache für ihren ermordeten Vater. Und Rache ist ein Sujet, das die nette Annette, wie wir wissen, in ihrem Oeuvre öfter beschäftigt hat. Ansonsten hat die Handlung ihrer Ballade mit der Novelle nur peripher zu tun. Bei Mérimée kommt weder ein Geronimo vor, noch ein Luigi Podesta und erst recht kein roter Franzose Joclyffe. Allerdings wird sehr wohl ein Pferd malträtiert. Beim französischen Novellisten ist es ein Rappe, dem die erboste Colomba ein Ohr aufschlitzt, um ihren Bruder zu der erhofften Bluttat anzustacheln. Hierzu muss man wissen, dass die Verstümmelung des Pferdes eines Feindes für jeden Korsen nicht nur Rache bedeutete, sondern auch als Todesdrohung zu verstehen war. Der Gegner wurde damit herausgefordert. In der Ballade wird aus dem schwarzen Rappen eine weiße Stute namens Sorella, was im Italienischen nichts anderes als Schwester bedeutet. Bevor der hagere Podesta, offenbar ein Richter, der den Onkel Geronimos, den kühnen Divesta, aufknüpfen ließ, also seinen Urteilsspruch persönlich büßen soll, wird er vom Neffen mittels eines Anschlags auf dessen Schimmel vorgewarnt. So viel Fairness muss sein. Denn auch wenn die Blutrache eine grausame Sache ist, so unterliegt sie doch festen Regeln. Geronimo hätte, als er auf der Pferdekoppel gestört wird, ja kurzen Prozess machen und statt dem Schwesterchen gleich den Todfeind erledigen können. Doch das wäre ja hinterlistig. Und das ziemt sich für einen gläubigen Christen nicht. Tierquälerei aber offenbar schon. Die Ehre der Familie muss zwar wiederhergestellt werden, aber unter Einhaltung des blutrünstigen Kodex. Nun hat es Mord und Totschlag unter den Menschen schon immer gegeben. Fragen Sie nach bei Kain und Abel. Lange schon, bevor es eine weltliche Gerichtsbarkeit gab. Um da Gerechtigkeit zu bekommen, musste man sich etwas einfallen lassen. Schon in der Bibel steht daher leider Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sühne sollte erreicht werden, indem man Gleiches mit Gleichem vergilt. Das mag in archaischer Zeit funktioniert haben. Im Laufe der Jahrhunderte verselbstständigte sich das Blutracheprinzip aber mehr und mehr zur Blutfehde, zu einem Perpetuum morbide, das ganze Sippen auslöschte, weil jede Partei sich durch einen reinigenden Ehrenmord in ihren Reihen wiederum zur Vergeltung genötigt sah. Andererseits konnte man aus diesen Kettentötungen nicht einfach aussteigen, ohne die Ehre der eigenen Familie auf immer zu beschmutzen und die gesellschaftliche Ächtung zu riskieren. Ein Teufelskreis, weswegen diese Form der Selbstjustiz in der Neuzeit dann auch verboten wurde, was viele Gesellschaften aber nicht davon abhielt, sie weiter zu betreiben. Auch unser Geronimo ist, nachdem er das arme, unschuldige Tier verletzt hat, noch lange nicht am Ende mit seinem Rachefeldzug. Im zweiten Teil der Ballade lauert er wiederum in einem Gebüsch, um nun seinen Mordplan zu vollenden. Da trifft es sich gut, dass der rote Jocliff nach Monaten wieder aufgetaucht ist, allerdings als Gefangener des Podesta. Die beiden Komplizen scheinen sich in der Zwischenzeit zerstritten zu haben. Jedenfalls wird er von dem zwielichtigen Richter und ganzen 12 Schergen abgeführt. Es ist nicht ganz klar, zu welchem Zwecke. Aber als der Tross in der Mittagshitze sich zur Rast in einer Schlucht niederlässt, erinnert die Szenerie doch verblüffend an einen Spaghetti-Western. Es fehlt nur noch die Musik von Ennio Morricone. Das Lied vom Tod hängt in der Luft. Man hört förmlich die Mundharmonika wimmern. Es kommt dann auch standesgemäß zu einem zünftigen Shootout. Zuerst fängt sich der jugendliche Rächer einen Streifschuss am Kopf. So muss der Leser sich das jedenfalls zusammenreimen, wenn er begriffen hat, dass es sich bei der Retilla um ein Haarnetz handelt, dessen seitlicher Knoten nun von einer Kugel zerfetzt ist. Diese Verletzung hält Geronimo allerdings nicht davon ab, dem Gaul des Jocliff mit der rechten noch einen Stich mitzugeben, womit er seinem zweiten Widersacher ganz nebenbei auch noch eine Einladung zur Buße überbringt, um dann, notabene mit der linken Hand, endlich seine Genugtuung zu vollenden und den verhassten Podesta abzuknallen. Weiter kommt er nicht, dafür sorgen die 12 Schergen, die ihn dann gefesselt in die Stadt bringen. Hier schaltet sich nun zum ersten Mal die Autorin persönlich ein und beklagt die beharrliche Sturheit, mit der der ungestüme Korse sein Ziel verfolgt hat. Denn ohne Zweifel wird ihm in der Stadt nun selber der Prozess gemacht werden und er seinen Furor mit dem Tod büßen. Sie hätte ihm lieber zur Flucht geraten, um dem Fluch der Vendetta zu entgehen. Die praktizierende Katholikin Droste Hülshoff orientierte sich also offensichtlich mehr am Neuen Testament, das mit seinem Bekenntnis zu Nächstenliebe und Vergebung den Rachegedanken abzulösen versuchte. Und wenn man sich das aktuelle Weltgeschehen anschaut, möchte man nur zu gerne in den Appell der Droste einstimmen. Immerhin hoffnungsfroh könnte stimmen, dass der Westfälische Friede, der 1648 das Ende des Dreißigjährigen Krieges einläutete, in Annettes Heimatstadt Münster verhandelt und beschlossen wurde. Kein Krieg dauert ewig. Jeder Kampf geht einmal zu Ende.
Wow.